habe. Es war im Jahr 2000 und ich war deutlich jünger, und zwar, um genau zu sein, 25 Jahre jünger. Genauer will ich nicht werden. Ich war damals Student und war bei der SMD, beim SMD, beim Studentenmissionsdienst, und es stand eine Evangelisation an für Studenten. Eine ganze Woche mit Referent und Lobpreisband und allem. Und zur Absicherung dieser Evangelisationswoche gab es Gebetsfrühstück, verschiedene kleine Gruppen, die morgens sich getroffen haben. Das war natürlich eine Herausforderung für Studenten, sich da um 8 oder so morgens zum Gebetsfrühstück zu begeben. Und ich war in einer Gruppe drin, wo sehr viele, also es waren ja nur vielleicht so 7, 8, 9 Studenten, aber es waren davon viele Theologen, Theologiestudenten. Und ich habe mich nie so richtig entspannen können in dieser Runde, weil ich immer so gedacht habe, bete ich jetzt theologisch richtig, sage ich die richtigen Worte? Die haben doch sicher alle schon genaues Wissen, wie ein Gebet zu sein hat. Und ich kann das nicht. Und da war ich also immer recht unentspannt. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an meiner Persönlichkeit, ich weiß es nicht. Ich hätte aber eigentlich nur in die Bibel schauen sollen. Da gibt es ja eine Anleitung, wie man betet und wie man mit Gott redet. Und endlich, jetzt 25 Jahre später, haben wir uns eben vorgenommen im Kreis der Prediger, und ich bin sehr froh, Niklas, dass das auch ein Anliegen von dir war. Ich trage das schon seit Jahren so ein bisschen mit mir rum, aber jetzt habe ich irgendwie gedacht, wäre es vielleicht an der Zeit, und ich bin froh, dass ich da jetzt nicht alleine bin. Ja, diese Anleitung zum Beten, dieses Mustergebet, das Jesus selber in der Bergpredigt eingebettet seinen Jüngern und der Volksmenge lehrt, kurz den Israeliten oder Juden, dieses Gebet, das er ihnen beigebracht hat, jetzt ganz genau zu untersuchen. Und zwar heute und, wie es schon hieß, in den künftigen 5 Sonntagen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dieser Predigtreihe. Und bevor wir uns jetzt das eigentliche Gebet anschauen, beziehungsweise den ersten Vers dieses Gebets, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Ich habe den Drücker mal wieder vergessen. Bevor wir das anschauen, möchte ich mit euch ein paar Verse vorher einsteigen, denn sie gehören inhaltlich absolut dazu, und es wäre schade, wenn wir diese Vorbemerkung, die Jesus selber in der Bergpredigt macht, nicht nutzen würden, um so eine Art richtige Einstellung zum eigentlichen Gebet zu finden. Deshalb lese ich mal die Verse 5 bis 8 aus Matthäus 6 vor. Matthäus 6, die Verse 5 bis 8. Und wenn ihr betet, sagt da Jesus, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. In diesen 4 Versen lesen wir 2 Dinge, die nicht zu tun sind beim Gebet, und ein Ding, eine Sache, die zu tun ist. Gehen wir mal zu Vers 5. Hier sagt Jesus eigentlich nichts anderes, dass Gebet keine Show sein darf. Niemals. Wenn ich bete, um anderen Menschen etwas zu zeigen, meine Frömmigkeit oder geschliffene Worte, die beweisen, dass ich mich ganz arg heilig ausdrücken kann, dann ist es falsch. Offensichtlich gab es dieses Problem auch schon damals, dass man etwas vorheuchelt. Und wer das Matthäusevangelium kennt, der weiß, dass Heuchelei und Heuchler mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, die damals so die religiöse Elite waren, gleichzusetzen ist. Öffentlich als Show beten, das geht nicht. Vorgaukeln von Frömmigkeit mit einem sehr menschlichen, falschen Motiv dahinter, so eine Art Eitelkeit, um andere zu beeindrucken. Jesus sagt zu sowas, dass so ein Gebet vergeblich ist. Sie haben ihren Lohn schon gehabt. Ich glaube, dass das heute auch noch ein Problem sein kann, vielleicht auch bei mir selber. Prüfung tut hier sicher gut, wenn es bei sich selber anfängt. Die Verse 7 und 8. Ihr habt sicher gemerkt, wo ist Vers 6? Kommt gleich. Gebet ist nicht Leistung, steht hier. Ja? Historisch gesehen bezieht sich Jesus hier wohl auf Menschen, auf heidnische Sitten, nicht auf jüdische, auf heidnische Sitten, bei denen die Beter die Namen von verschiedenen Gottheiten endlos und mechanisch wiederholt haben, also mehr oder weniger ohne Sinn und Verstand oder man sagt heute auch gebetsmühlenartig. Habt ihr vielleicht auch schon gehört oder das Wort benutzt, wenn man etwas gebetsmühlenartig tut, dann wiederholt man einfach bis zum geht nicht mehr. Und das trifft es auch ganz gut, eine Gebetsmühle ist so eine Art Walze, habe ich gestern extra nochmal nachgelesen, mit aufgedruckten Gebeten, sogenannten Mantras. Und diese Gebetsmühle wird gedreht, sodass diese Gebetsmühle symbolisch natürlich nur Gebete dutzendfach oder hundertefach spricht. Natürlich nicht wirklich spricht, aber durch das Drehen soll das ausgedrückt werden, dass Gebete wie so eine Art Flut daherkommen. Und Jesus sagt ganz klar dazu, kein Geplappere, Gott, füge ich jetzt mal dazu, Gott ist kein vergesslicher Greis, der da tausende Wiederholungen braucht. Ganz im Gegenteil, er weiß schon vorher, wie wir hier lesen, was wir brauchen. Und das ist doch ein sehr beruhigender Gedanke, den wir uns immer wieder vor Augen führen müssen, dass es nicht unsere Leistung ist, die wir irgendwie durch Multiplizieren von Gebet erbringen müssen, weil Gott schon unsere Gedanken kennt, bevor wir sie überhaupt haben. Und er weiß, was wir brauchen. Diese zwei Dinge sind also Gebet nicht, keine Show und keine Leistung. Und in Vers 6 sagt Jesus, was Gebet ist. Es ist eine stille Zeit mit Gott, muss wahrscheinlich nicht alleine sein. Gebetsgemeinschaft ist sicher zulässig, ohne Show, ohne sinnloses Wiederholen, ohne Rituale, wahrscheinlich trifft es das am besten, zurückgezogen, das heißt ja hier, es ist im Verborgenen, nichts soll ablenken und große Worte sind überhaupt nicht nötig. Das Motiv, mit Gott reden, das reicht. Das heißt natürlich nicht, dass irgendwelche öffentlichen Gebete gänzlich falsch oder verboten sind. Es gibt vielleicht Situationen, wo das nötig ist, aber es geht um die Motive. Was will ich erreichen mit meinem Gebet? Will ich Menschen beeindrucken? Will ich irgendwie durch Leistung und ohne Verstand beten? nicht notwendig oder nicht geboten. Gott ist allmächtig, allwissend und keineswegs vergesslich. Und er kennt dein Herz, er kennt mein Herz, er kennt dein Motiv und er kennt mein Motiv, warum ich bete und wie ich es meine. Und das ist entscheidend und nicht die Leistung. Und genau diesen Teil der Predigt hätte ich mir damals in Heidelberg halten sollen, damit ich solche Sachen abschütteln kann, dass ich nicht irgendwie durch meine Worte jemanden beeindrucken muss. Ja, also in Zukunft wisst ihr das. So, und mit dieser Vorbemerkung möchte ich zum nächsten Vers übergehen, und zwar die bekannten Worte, die Anfangsworte des Gebets, das so viel Gehalt hat, dass wir ganz sicher diesen und den nächsten 5 Sonntage füllen werden. Um genau zu sehen, was Jesus da eigentlich gelehrt hat. Im Großen und Ganzen, das darf ich schon vorwegnehmen, sind es 6 Bitten oder Wünsche. Manchmal passt Bitte besser, manchmal vielleicht Wunsch. Unser Vater im Himmel. Mit dieser Anrede führt Jesus seine Zuhörer in die Gegenwart eines Gottes, der sich als Vater zu erkennen gibt. Das überliest man vielleicht ganz schnell, wenn man das Gebet sowieso auswendig kennt. Aber das ist bemerkenswert, dass Jesus das tut, zumal für die Zuhörer von damals. Die Vorstellung von Gott war damals bekannt, Gott als Vater. Das ist alttestamentlich belegt. Allerdings keineswegs im Vordergrund im Alten Testament. Da stehen andere Dinge im Vordergrund. Herr Zebaoth zum Beispiel, Herr der Heerscharen und Gott als König. Wenn jetzt Jesus in diesem, ich nenne es mal Mustergebet, Gott so anspricht, dann kann man das durchaus als Zeitenwende verstehen, die Jesus da einläutet. Ganz besonders, wenn man bedenkt, dass Gottes Name, wie Gott ihn selber Mose offenbart hat, im 2. Buch Mose, im Kapitel 3 steht das, wo Gott Mose beruft. Da fragt ja Mose, was soll ich dem Volk sagen, wer schickt mich? Da sagt er nicht, euer himmlischer Vater, sondern er sagt, Gott sprach zu Mose, heißt es da, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Die deutsche Sprache tut sich ein bisschen schwer mit der Übersetzung des Hebräischen hier. Aber dieser Name, der war den Israeliten so heilig, dass die Aussprache des Gottesnamens gar nicht mehr ganz sicher ist, wie man das eigentlich aussprechen muss, weil ihn im Laufe der Jahre oder vielleicht auch gleich zu Beginn niemand gewagt hat, ihn auszusprechen, unüberlegt. Jesus spricht in dem Gebet aber von einem Abba. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist auf Aramäisch, der Sprache, die Jesus sehr, sehr, sehr wahrscheinlich gesprochen hat, Vater. Und das ist etwas anderes als der Gottesname, der Mose offenbart wurde. Der Vater ist jemand, der zwar über mir steht, ja, menschliche Väter wünschen sich vielleicht ein größeres Bewusstsein von ihren Kindern dafür. Der Vater ist über mir, aber ich bin auf jeden Fall auch Sohn oder Tochter. Und diese Tatsache, die schafft Nähe, die schafft auch Wärme, die schafft Beziehung. Diese Beziehung ist eine Vertrauensbeziehung. Auch dann, wenn er der Vater im Himmel ist, der also immer noch der Gott ist, der Herr der Heerscharen ist und der allmächtige Gott bleibt. Jetzt bin ich mir im Klaren darüber, dass wir in kritischen Zeiten leben, im Sinne von vieles wird kritisiert und vieles wird hinterfragt. Und wenn man jetzt also dieses Bild des Vaters nimmt, was ist dann mit den Menschen, die das gar nicht so positiv belegt haben, die beim Wort Vater förmlich kalte Schauer den Rücken runterlaufen, die einen sehr schwierigen Vater erlebt haben, also einen leiblichen Vater? Das gibt es doch sehr häufig. Was sollen diese Menschen von einem denken, der sich Vater, was sollen diese Menschen genau von einem Gott denken, der sich Vater anreden lässt? Es gibt ja Untersuchungen dazu, dass Menschen, die eben in so einer Situation groß geworden sind mit einem leiblichen Vater, der große Probleme bereitet hat, bei einem himmlischen Vater sich schwer tun, Gefühle von Wärme und Nähe zu empfinden, sondern eher das Gegenteil. Das ist eine ganz naheliegende Projektion, die vermutlich sehr viel im Unterbewusstsein auch abläuft, wenn man seinen eigenen Vater eben als Tyrann erlebt hat. Es ist trotzdem richtig, Gott Vater zu nennen, und ich möchte einfach nur darauf verweisen, was Jesus in einem Gleichnis ausgedrückt hat, nämlich im Gleichnis vom verlorenen Sohn, das in Lukas 15 steht, Verse 11 bis 32. Dort stellt Jesus den himmlischen Vater nämlich ganz genau vor. Ein Vater, der seinem Kind Freiheiten gibt, sogar dem Kind das Erbe auszahlt, was eigentlich sowas wie ein Zeichen dafür ist, dass das Kind den Vater für tot erachtet. Weil wann erbt man, wenn die Eltern tot sind? Also ein Sohn, der seinen Vater praktisch mit Füßen tritt. Der Vater erlaubt dem Sohn, unverschämt zu sein, schlimme Dinge dann zu tun, um dann am Ende den reuigen Sohn voller Liebe aufzunehmen, ihm entgegenzulaufen sogar und zu feiern, dass er wieder zurück ist. Wenn wir also Gott mit Vater ansprechen, dann sollten wir dieses Gleichnis im Hinterkopf haben vom verlorenen Sohn. Sohn Vater beten wir an. Wohl dem, der seinen leiblichen Vater so oder so ähnlich erlebt hat. Und was für ein Trost, wenn man eben das nicht erlebt hat bei seinem eigenen Vater, aber nun weiß, dass der himmlische Vater so einer ist, zu dem man kommen kann mit allem, was einen beschäftigt. Das hätte ich euch schon vorhin einblenden sollen. Also in diesem Teil, unser Vater im Himmel, der unser Vater ist, auch wenn er im Himmel wohnt und der Herr des Himmels ist und der Erde. Dein Name werde geheiligt. Ein solcher Vater, der uns liebt, der uns vergibt, zu dem wir deshalb kommen können, der verdient höchste Ehrerbietung. Heilig bedeutet ja in der Bibel sowas wie abgesondert sein, also nicht durch Schuld, Sünde, Schmutz, vom Bösen in der Welt irgendwie befleckt, sondern gänzlich getrennt und entrückt. Nichts mit Schlechtem gemeinhabend, das ist heilig, abgesondert. Wenn also Gottes Name geheiligt werden soll, dann bedeutet das ganz sicher, seinen Namen, also auch ihn selbst, mit größter Ehrfurcht zu behandeln. Ganz praktisch, und damit kommen wir wieder in die Niederung zurück, ganz praktisch bedeutet das für mich auch, dass ich seinen Namen nicht unüberlegt im Alltag verwenden möchte. in irgendwelchen Ausrufen, wie wir sie täglich hören. Das ist sicherlich nur ein Anzeichen für das Problem eben von Menschen, die Gottes Namen nicht heiligen. Weil wenn Gott einem heilig ist, dann wird man seinen Namen nicht achtlos nennen, in keinem Zusammenhang, sondern immer nur im Zusammenhang, wenn man ihn wirklich meint. Die Vorstellung von Gott als Vater, das habe ich gestern nachgelesen, ist anderen Religionen eigentlich fremd. Ich habe jetzt nicht alle der Welt abgeklappert, ihr könnt mich da eines Besseren belehren, aber so die wichtigsten Religionen kennen Gott als Vater nicht, außer eben das Judentum und das Christentum. Vermutlich hängt es damit zusammen, dass die Vorstellung vom Vater viel zu nah am Menschen dran ist. Gottheiten sollten ja eher sowas sein wie mächtig oder kriegerisch, auch zornig und besonders wichtig, weit über dem Menschen stehend, haushoch überlegen. Und sehr oft ist dabei der Mensch einfach ein Bittsteller, der göttlicher Willkür ausgeliefert ist. Und der durch verschiedene Leistungen die Götter gnädig stimmen muss, mit ungewissem Ausgang, ob man nun Gebetsmühlen benutzt oder nicht. Keiner ist wie ein liebender, vergebender Vater, der seinem Kind entgegenläuft, sich also demütigt. Aber der Gott Israels, unser Gott, ist genauso. Und weil er so ist, genau deshalb, was vielleicht als Widerspruch erscheinen mag, genau deshalb ist er auch heilig. Genau deshalb, weil er sich dem Menschen zuwendet, seinen einzigen Sohn, wie wir es wissen, für sie opfert, sich ganz tief beugt, genau deshalb ist er heilig. Er ist vollkommen. Er ist vollkommen in der Liebe, er ist abgesondert von allem Bösen. Er ist ein guter Gott, dessen Name geheiligt sein soll. Es ist hier kein Widerspruch. Nähe, die Nähe des Vaters und dennoch heilig, abgesondert. Es gehört vielmehr zu seinem Wesen, diese beiden scheinbaren Extreme zu vereinen, aufgrund seiner Liebe zu uns. Der Gott, wie wir es auch in der Bibel lesen, dessen Anblick kein Mensch überleben könnte, ist zugleich unser nahbarer Vater im Himmel. Der Beter, der wünscht sich, dass Gottes Name geheiligt wird, so wie es ihm gebührt. Er wendet sich Gott zu und gibt zuerst Gott die Ehre in seinem Gebet. Jesus lehrt uns das so, und daher ist ganz wichtig, in genau dieser Haltung vor Gott zu treten. Er ist mein Vater im Himmel, er ist mir nah, aber er ist auch der heilige Gott. Sein Name soll geheiligt sein. Der Gott, zu dem wir beten, ist vollkommen und gut. Nichts an ihm ist böse. Er ist also nicht wie ein Mensch. Und das macht mich ehrfürchtig. Aber gleichzeitig macht es mich auch sehr froh, diesen Vater im Himmel zu haben, einem Gott, dem ich vertrauen kann. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam beten. Herr, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wir möchten das tun, wenn wir im Gebet zu dir sprechen, uns dessen bewusst sein, dass du unser Vater bist, dass wir zu dir kommen können, dass wir dir voll vertrauen können. Dass du dem Sünder entgegenläufst, dich demütigst und dass du dir nicht zu schade bist und dass du voller Vergebung uns gegenüber bist. Dass du ein Fest für uns feiern möchtest, wenn wir umkehren zu dir. Dass uns dann nichts trennt. Aber du bist heilig, Herr, oder auch gerade deshalb bist du heilig. Vollkommen in der Liebe. Du hast mit Bösem nichts zu tun. Ich danke dir dafür, dass du unser Vater bist, auf den wir uns verlassen können. Dass du der Allmächtige bist, der Allwissende, bei dem es nichts ausmacht, was genau wir beten, weil du sowieso Bescheid weißt, weil du uns kennst. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns dabei hilfst, unsere Motive immer im Blick zu haben, weswegen wir zu dir kommen, dass du uns reinigst von falschen Motiven. Und ich danke dir, dass allein schon die Tatsache, dass wir zu dir beten sollen, es zeigt, dass du als Vater mit uns auch in Beziehung treten willst, dass du mit uns in Beziehung sein willst, auch wenn du eigentlich alles schon vorher weißt, was wir wollen oder was wir gerne hätten. Ich danke dir von Herzen dafür, dass du uns dieses Gebet geschenkt hast und ich danke dir dafür, dass wir diese Predigtreihe haben können und dass wir lernen können, was du, ja, wie wir zu dir beten sollen. Und ich möchte jetzt auch den Sonntag anbefehlen und dich bitten, dass dein Segen mit uns geht, wie du es verheißen hast. Amen.